Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann heute Morgen. Annika haben wir ja kennengelernt. Und ich habe leider keinen Stempel. Wenn ich einen Stempel hätte, hätte ich ihr einen Stempel auf die Stirn gedrückt. Missionstauglich. Also wir sind wirklich sehr gesegnet worden durch ihren Dienst bei uns. Das war wirklich eine große Bereicherung. Wir haben auch viel von ihr gelernt. Und ich war auch neugierig, die Gemeinde zu sehen. Und auch Pastor Erike, weil sie viel davon erzählt hat. Und sie hat eigentlich nur Gutes erzählt. Und ich freue mich, hier zu sein heute Morgen. Ich bin dieses Jahr 50 geworden. Und ein alter Freund von mir hat mich angerufen in Südafrika, um mir zu gratulieren. Mein bester Freund, ein Türke, der allerdings schon in Deutschland geboren wurde, voll integriert ist, inzwischen selber über die Ausländer schimpft. Er hat mir gratuliert und hat gesagt, so Bodo, jetzt bist du auch ein Zeitzeuge. Er ist ein bisschen älter als ich und scheinbar, wenn man 50 wird, wird man zu einem Zeitzeugen. Ich wusste das vorher nicht, aber wenn ich zurückdenke, wenn man 50 ist, dann kann man sich an viele Dinge erinnern. Wenn man heute drüber nachdenkt, dann kann man sich es fast nicht mehr vorstellen. Ich kann mich erinnern, als Kinder oder als Jugendliche hatten wir keine Handys. Wir hatten keine Computer, da waren die noch in den Labors. Ich kann mich erinnern, während dieser Ölkrise, wie mein Vater uns zum Fahrradfahren auf die Autobahn mitgenommen hat, weil da alles frei war. Wir konnten auf der Autobahn Radl fahren. Ich kann mich erinnern, wie die Mauer gefallen ist. Da waren wir gerade auf der Bibelschule. Dieser Wind of Change, dieser Wind der Veränderung, der durch ganz Europa gegangen ist. Das war eine wunderbare Zeit. Aber die beste Zeit oder eine der besten Zeiten in meinem Leben ist meine Kindheit. Und da stimmt auch mein alter Freund mit überein. Wir hatten eine herrliche Kindheit. Wir hatten eine wunderbare Kindheit. Ich war ein glückliches Kind. Und das bedeutet nicht, dass alles wunderbar war. Nicht alles war perfekt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten nicht so viel. Wir mussten manchmal mit unserer Großmutter aufs Feld gehen und Kartoffeln einsammeln. Und wir haben nicht darüber nachgedacht, dass wir keine Bauern sind, dass wir kein Land besitzen und dass wir eigentlich Kartoffeln klauen. Aber ich war ein glückliches Kind. Ich denke, Kindheit ist etwas ganz Besonderes. Meine Schwester arbeitet im Jugendamt und sie sagt, sie ist sehr vorsichtig, Kinder aus ihren Familien herauszunehmen. Denn für ein Kind gibt es nichts Schlimmeres, als von seinen Eltern getrennt zu werden. Sogar wenn da Missbrauch ist, wenn da nicht alles perfekt ist, aber sie ist sehr vorsichtig, ein Kind aus der Familie herauszureißen, weil es das Schlimmste ist, was einem Kind passieren kann. Kinder sind glücklich. Da kann so viel falsch laufen, da kann so viel Schlimmes um sie herum sein, aber Kinder sind einfach glücklich. Kind sein ist was Wunderbares. Und von daher möchte ich zu dem Bibeltext heute Morgen kommen, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 1 bis 3. Matthäus 18, 1 bis 3. Da geht es auch um Kinder. Matthäus, Kapitel 18, die Verse 1 bis 3. Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ich möchte mal sagen, das ist eins von den harten Worten Jesu. Damit hatten die Jünger nicht gerechnet. Und Jesus unterstreicht seine Worte mit einem Amen, ich sage euch. Das hat Jesus manchmal gemacht, nicht sehr oft. Und wir als Christen glauben natürlich, dass jedes Wort aus dem Munde Jesu Gottes Wort ist. Aber manchmal hat Jesus noch ein Amen, ich sage dir dazugesetzt, um deutlich zu machen, wie ernst es ihm ist. Und um uns deutlich zu machen, dass das, was er jetzt sagt, sehr wichtig ist. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Die Jünger hatten diese Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Das war eine Frage, die hat sie bewegt, umgetrieben, möchte ich fast sagen. Als Johannes der Täufer, als der Engel kam zur Mutter von Johannes dem Täufer, glaube ich, möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich mich erinnere, da hat der Engel gesagt, er wird groß sein vor dem Herrn. Johannes der Täufer wird groß sein vor dem Herrn. Aber Jesus sagte von Johannes dem Täufer, selbst der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Und nun wollten die Jünger wissen, so wer ist denn dann der Größte im Himmelreich? Das hat sie umgetrieben, das wollten sie einfach wissen. Und ich glaube, dass diese Frage auch heute noch aktuell ist. Ich glaube, dass auch heute viele Menschen davon umgetrieben werden, viele Christen davon umgetrieben werden, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Wir geben es vielleicht nicht zu, aber da ist doch manchmal so im Hinterkopf so ein Gedankengang im Gange, wer ist der Größte im Himmelreich? Wer ist der Größte im Himmelreich? Vielleicht Rick Warren oder Bill Heibels oder Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, der vor den größten Menschenmengen in der Kirchengeschichte gepredigt hat. Wer ist der Größte im Himmelreich? Kommt darauf an, wen man fragt. Andere würden sagen, der Papst. Kommt ganz darauf an, wen man fragt. Aber egal, wen wir da vielleicht im Hinterkopf haben, wenn der heute Morgen hier wäre, ich bin sicher, er würde diese Kanzel hier irgendeinem von den 12 Jüngern überlassen, wenn einer von den 12 Jüngern hier wäre. Wenn ein Johannes oder ein Petrus hier wäre, dann würde jeder Platz machen und sagen, Petrus, komm, wir wollen von dir hören. Der Petrus, der auf dem Wasser gegangen ist. Der Petrus, der den Herrn mit eigenen Augen gesehen hat. Der auf dem Berg der Verklärung gewesen ist und die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Der das leere Grab gesehen hat. Der den auferstandenen Herrn gesehen hat. Der am Tag von Pfingsten, als der Geist über alles Fleisch ausgegossen wurde, vor 5000 Menschen gepredigt hat. Oder mehr. Dieser Petrus, ich glaube, jeder würde ihm die Kanzel geben, aber hier sagt Jesus genau zu ihm. Er ist einer von diesen 12 Jüngern, wo er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich der Himmel hineinkommen. Er ist einer davon. Es ist auch interessant hier zu sehen, dass Jesus nicht sagt, die Kinder werden auch in das Himmelreich kommen. So, er sagt, nur die Kinder, nur Menschen, die sind wie Kinder, werden ins Reich Gottes kommen. Ein sehr radikales Wort Jesu, ein sehr radikales, ein hartes Wort Jesu. Wir sagen ja gerne, ja, die Kinder sollen ruhig auch dazu kommen, wir wollen sie ja nicht links liegen lassen. Aber hier sagt Jesus, nur Menschen, die werden wie Kinder, werden ins Reich Gottes kommen. Und ich glaube, dass dieses Wort prophetische Bedeutung für die Gemeinde Jesu auch heute noch hat. Und es ist auch deutlich erkennbar, dass Jesus hier nicht zu den ungläubigen Massen gesprochen hat, sondern er hat zu seinen Jüngern geredet. Zu denen, die ihm am nächsten standen. Die, die Jesus am besten kannten. Die, die wir vielleicht für die Größten im Himmelreich halten würden, wenn sie heute hier wären. Zu ihnen hat Jesus gesprochen. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Wort Jesu ein Wort an die Gemeinde auch heute ist. Ein Wort, das wir hören müssen. Ein Wort, für das wir unsere Ohren öffnen sollen. Ein prophetisches Wort aus der Bibel. Es ist ein Wort an die Gemeinde. Und Jesus sagt hier, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder. Er gebraucht hier ein sehr starkes Wort. Ich habe das auch nachgeschaut. Normal wird ja in der Bibel das Wort Metanoio gebraucht, ein griechisches Wort. Hier wird das Wort Strepho benutzt, das noch viel stärker, ein viel stärkeres Wort für Bekehrung ist. Nicht nur Umdenken, sondern wirklich eine Kehrtwendung. Eine Veränderung, eine Umwandlung des gesamten Lebens. Wenn ihr nicht euch bekehrt, Es steht eigentlich im Passiv. Wenn ihr nicht bekehrt werdet und werdet wie Kinder, dann werdet ihr nicht ins Reich hineinkommen. Dieses Wort geht an die Gemeinde Jesu. Wir denken immer, unser Problem in der Welt ist, dass die bösen Menschen da draußen sich nicht bekehren wollen. Das denken wir immer. Aber wenn wir die Worte Jesu hören, dann und mal zuhören, dann sehen wir, dass das Problem manchmal gar nicht da draußen liegt, sondern bei uns. Dass die Bekehrung bei uns anfangen muss. Und das erleben wir auch in Südafrika. Ich liebe meinen Dienst. Ich bin im evangelistischen Dienst, weil ich nichts anderes kann. Und ich persönlich halte es für die wunderbarste Berufung, natürlich. Ist wunderbar. Im Himmel werden wir den perfekten Lobpreis haben. Wir werden, denke ich auch, könnte ich mir vorstellen, Predigten hören, die Gott verherrlichen, die so bombastisch sind, dass sie uns die Schuhe ausziehen, die wir in unseren sterblichen Körpern jetzt gar nicht ertragen könnten unter einer unbegrenzten Salbung. Aber wir werden nie mehr im Himmel eine evangelistische Predigt hören. Wir werden nicht die Träne der Buße auf dem Gesicht des Sünders sehen. Das wird vorbei sein. Und die Bibel sagt, die Engel wollen in das hineingucken, weil die das im Himmel nicht sehen. Die wollen daran teilhaben. Und dennoch glaube ich, dass es etwas gibt, was noch wichtiger ist als mein Dienst. Etwas, wo ich mir wünschte, ich könnte das tun. Und ich glaube, dass es wäre, die Gemeinde Jesu zu erwecken. Denn auch in unserer Arbeit in Südafrika, sie steht und sie fällt mit dem Zustand der Gemeinde Jesu. Wir können nur das Wort Gottes predigen. Wir können nur für die Menschen beten. Und wir erleben wunderbare Sachen in Südafrika. Nicht immer, aber oft. Wir erleben wunderbare Sachen. Katja hat erwähnt unseren Grundkurs. In diesem Grundkurs zu lehren, ist eine Ermutigung für jeden, der das macht. Du hast es gemacht. Kannst du das bestätigen? Die Neubekehrten, die hängen an deinen Lippen. Die sind dankbar für jedes Wort, für jede kleine Offenbarung. Vor einem Jahr oder so, da hatten wir eine Evangelisation, wo wir auch diesen Grundkurs gemacht haben. Und wir haben zwei Lektionen. Die erste Lektion ist die Gabe des Heiligen Geistes. Da sprechen wir über den Heiligen Geist. Und dann sagen wir den Leuten, morgen sprechen wir über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und von heute bis morgen werden wir fasten. Und dann fangen diese Neubekehrten an zu fasten. Und am nächsten Tag, mein Kollege Bongin Corsi hat diesen Unterricht gemacht und dann kommt er rausgelaufen aus dem kleinen Zelt und ruft mich und sagt, komm, wir müssen für die Menschen beten. Er war nicht fähig, die Lehre zu Ende zu führen, weil der Heilige Geist, während er noch geredet hat, ist heruntergekommen, wie in der Apostelgeschichte. Und ich bin in dieses Zelt hineingegangen und ich war überwältigt von Gottes heiliger Gegenwart. Ich war überwältigt. Das ging dann 1-2 Stunden, der Abendgottesdienst hatte schon angefangen, wir waren immer noch da, Gott zu preisen, den Herrn zu loben, für die Menschen zu beten, es war wunderbar. Aber dann gibt es auch Momente, wenn ich sehe, dass der Pastor nicht da ist, mit dem wir zusammenarbeiten vor Ort. Oder die Gemeindeglieder, die nicht zu den Abendgottesdiensten kommen, obwohl sie vielleicht nur 1 oder 2 Kilometer weit weg wohnen. Weil sie scheinbar etwas Wichtigeres zu tun haben. Und ich bete, Herr, lass die Neubekehrten das nicht sehen. Erweckung fängt in der Gemeinde an. Als ich neu bekehrt war, ich habe mich in einem erwecklichen Aufbruch bekehrt. Ich war erweckt. Aber ich hatte kein Verständnis für Erweckung. Ich dachte, Erweckung bedeutet Menschen da draußen, die werden plötzlich erweckt und die kommen dann hier in die Gemeinde rein und dann werden die Stühle zu wenig, dann müssen wir mehr Stühle kaufen und die werden dann alle geheilt und es ist wunderbar. Und dann habe ich einmal angefangen, Erweckungen in der Geschichte zu studieren und habe gesehen, dass Erweckung ausschließlich in der Gemeinde angefangen hat. Immer ausschließlich in der Gemeinde. Und sie hat nicht angefangen mit den Weihnachts- und Osterchristen, die nur ein- oder zweimal im Jahr in die Gemeinde gehen, auch nicht mit den Sonntagschristen, die ihr heiliges Gesicht sonntagmorgens aufsetzen und während der Woche dann zusammenfalten wie eine Blume, sondern sie fängt mit den Besten in der Gemeinde an, mit den Sonntagsschullehrern, mit den Diakonen, mit den Hauskreisleitern. Ich hatte ein falsches Verständnis von Erweckung. Und ich denke, das ist das, was wir brauchen. Der Missionsauftrag kann nur erfüllt werden, wenn die Gemeinde Jesu erweckt ist. Wir brauchen nicht mehr evangelistische Strategien. Wir brauchen nicht mehr Programme. Wir brauchen eine Erweckung in den Gemeinden, die Gemeinde evangelistisch macht. Denn wenn du brennst, dann willst du rausgehen. Dann willst du das weitergeben, was in deinem Herzen ist. Und das ist alles, was wir brauchen. Möge der Herr uns das geben. Mögen wir dafür beten. Und mögen wir hören, was der Herr uns sagen will. Auch durch diese Worte aus Matthäus 18. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Ich finde es wunderbar, wie Jesus mit so wenig so viel sagen konnte. Für mich ist das ein Beweis für seine Göttlichkeit, dass er mit so wenig so viel sagen konnte. Es gibt andere Autoren, die große literarische Werke geschaffen haben. Shakespeare, Goethe, dicke Bücher, ohne Zweifel Kunstwerke. Aber Jesus hat manchmal nur einen Satz gesagt und die Menschen waren sprachlos. Die Menschen waren sprachlos. Sie waren erschüttert. Als ich diese Bibelstelle betrachtet habe, habe ich eine Offenbarung bekommen. Und ich glaube, dass dieser Text hier vielleicht einer der besten Texte in der Bibel ist über Bekehrung. Jesus zeigt uns hier ein bisschen das Wesen von Umkehr und Bekehrung und damit auch in meiner Meinung das Wesen von Erweckung. Wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann meint er ein und dasselbe. Er zeigt uns hier, was es bedeutet, umzukehren. Er zeigt uns hier das Wesen von Bekehrung. Bekehrt zu sein bedeutet, wie ein Kind zu sein. Halleluja. Und das ist gewichtig. Das war eine große Offenbarung für mich, weil wir oft Bekehrung anders verstehen. Wenn wir uns bekehren, dann meinen wir so, jetzt weiß ich, was ich früher alles falsch gemacht habe, wo ich Werkzeug aus der Firma mitgenommen habe und solche Sachen, dann verstehen wir, das ist nicht richtig. Und jetzt lernen wir, wie wir es besser machen können. Und so verstehen wir oft Bekehrung. Aber Jesus macht hier deutlich, in Bekehrung geht es nicht so sehr darum, etwas zu lernen, es geht vielmehr darum, zu verlernen. Wie ein Kind zu werden. Wie ein Kind. Ein Kind steht völlig am Anfang. Ein Kind hat nichts. Ein Kind weiß nichts. Ein Kind kann nichts. Ein Kind gilt nichts. Und ins Reich Gottes kommt man nicht, indem man bessere Manieren lernt, sondern durch Neugeburt. Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, die so umgetrieben waren, wer ist der Größte im Reich Gottes? Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder, werdet ihr überhaupt nicht hineinkommen. Ein Wort, das wir hören müssen. Ein Wort, das wir hören müssen. Ich glaube, dass wir hier ein Rezept für Erweckung haben. Ein Rezept. Ich kann euch kein Rezept geben, wie man Buße tut. Das kann ich euch nicht geben. Das ist ein Werk Gottes. Hier heißt es ja im Passiv, wenn ihr nicht bekehrt werdet. Das ist ein Werk Gottes, nicht nur ein Werk des Menschen. Auch ein Werk des Menschen, Aber ich denke, das spielt zusammen. Wir können nicht uns bekehren, wenn immer wir wollen. Deswegen sollen wir zuhören, wenn Gott zu uns spricht und die Gelegenheit beim Schopf packen. Wenn Jesus zu dir spricht, wenn Jesus dein Herz anrührt, warte nicht, sondern nimm die Gelegenheit. Mach die Dinge fest. Kehr um. Starte ein neues Leben unter einem neuen Vorzeichen. Auch als Christ. Auch als Christ. Wenn ihr nicht werdet wie Kinder, das ist so für mich wie ein kleines Mini-Gleichnis. Eigentlich ist es kein Gleichnis, aber es erinnert mich ein bisschen an Gleichnisse. Die Gleichnisse sind ja auch so kurze Geschichten, die Jesus erzählt hat. Die kann man in der Sonntagsschule bei Kindern hernehmen, im Kinderdienst, bei Kinderevangelisation, und man kann sie vor Professoren anwenden und ihnen auch ihren Horizont sprengen. Jesus war der Meistergeschichtenerzähler. Und ein Gleichnis ist ja eine So-Wie-Geschichte. Das Himmelreich ist So-Wie. Zum Beispiel ein Schatz, den ein Mann im Acker fand, und aus Freude darüber verkaufte er alles und kaufte diesen Acker. Eine weltliche Geschichte mit einer geistlichen Bedeutung, mit einer himmlischen Bedeutung. Das hatte Jesus drauf. Er konnte den Himmel den Menschen erklären mit weltlichen Geschichten. Und so sagt Jesus hier auch, wenn ihr nicht werdet wie Kinder. Wir haben hier drei Fragen in diesem Text. Drei Fragen habe ich hier herausgefunden. Die erste Frage kam von den Jüngern und Jesus hat sie klar beantwortet. Wer ist der Größte im Himmelreich? Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder. Jesus hat eine Antwort gegeben. Die zweite Frage, was bedeutet es, wie ein Kind zu werden? Das ist eine Frage, die ich als Prediger versuchen kann zu beantworten. Und ich kann sie mit Sicherheit nicht erschöpfend beantworten, aber ich kann es einmal versuchen. Jesus sagt hier, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder. Er sagt nicht, werdet Kinder. Das können wir nicht. Jesus sagt auch nicht, dass wir unverantwortlich, streitsüchtig, unreif werden sollen, so wie es Kinder oft sind. Und was auch die Bibel über Kinder sagt. Jesus meint das nicht. Jesus sagt auch nicht, dass wir kindisch werden sollen. Kindisch kann nur ein Erwachsener sein. Und ich möchte einmal sagen, in der Gemeinde hast du zwei Gruppen. Du hast die Kindlichen, über die Jesus hier spricht, die geworden sind wie Kinder. Und dann hast du die Kindischen, die aufgehört haben, kindlich zu sein und angefangen haben, kindisch zu werden. Und ich glaube, das ist ein Problem in jeder Gemeinde. Und wenn es so ist in deinem Leben, dann musst du diese Worte Jesu hören, diese Worte nach Bekehrung. Die gute Nachricht ist, du kannst wieder werden wie ein Kind. Ich habe ja erzählt, die glücklichste Zeit, ich denke, die meisten können übereinstimmen, nicht alle vielleicht, aber die meisten, dass die Kindheit eine der glücklichsten Zeiten ist, die man erlebt. Und Jesus gibt uns die Möglichkeit, wieder wie ein Kind zu werden. Aber das ist keine Option, das ist ein Imperativ, es ist ein Aufruf zur Bekehrung. Es ist eine Bedingung für Erweckung. Und Erweckung ist eine Bedingung, um den Missionsbefehl überhaupt erfüllen zu können. Und deswegen glaube ich, dass diese Botschaft so wichtig ist und dieses Wort Jesu so wichtig ist. Was bedeutet es, wie ein Kind zu sein? Kinder haben noch die Fähigkeit zu staunen. Sie können sich noch wundern. Sie sind noch nicht lange genug auf dieser Welt, um sich an diese Welt gewöhnt zu haben. Alles ist neu. Alles kann passieren. Hinter jeder Wegbiegung gibt es eine neue Offenbarung, eine tolle Entdeckung. Und wer kleine Kinder hat, der weiß das. So ein kurzer Spaziergang kann manchmal lange dauern, weil an jeder kleinen Ecke gibt es irgendwas zu entdecken. Preis dem Herrn. Vielleicht 25% sind Tatsachen, Aber für ein Kind, die restlichen 75% ist Fantasie. Und das macht für interessantes Leben. Das sorgt für interessantes Erleben. Ich denke, wir können manchmal neidisch sein auf die Kinder. Kinder, wenn sie noch klein sind, können nicht die Uhr lesen. Die Uhr ist eine relativ neue Erfindung. Gibt es erst seit dem 13. Jahrhundert als mechanische Uhren. Davor gab es die Sonnenuhren, das haben die Griechen erfunden, dann die Römer. Da gibt es einen römischen Dichter, der hat sich schon aufgeregt, dass ihm jetzt der Tag in Stücke geteilt wird. Und die beste Uhr ist ja immer noch sein Magen. Da können wir mit sympathisieren. Nicht? Heute haben wir Quarzuhren, die eine Sekunde in 30.000 Teile teilt und Atomuhren in 30 Millionen Teile. Das Leben ist deswegen nicht schöner geworden, vielleicht etwas effektiver. Weil jemand hat einmal gesagt, die Uhr hat den Menschen zum zweiten Mal aus dem Paradies vertrieben. Und in diesem Paradies leben die Tiere und die kleinen Kinder. Die können einfach im Hier und Jetzt leben. Spontan. Müssen sich um nichts kümmern. Wir als Erwachsene erleben das nur noch ganz selten. Im Urlaub zum Beispiel. Und das macht gerade den Urlaub so schön, dass man sich nicht um diese Handschelle hier kümmern muss. Halleluja. Aber irgendwann lernen die Kinder die Uhr zu lesen und sie verlernen die Fähigkeit zu staunen und sich zu wundern. Und wir fragen uns heute, insbesondere in unserer heutigen Zeit, wo ist die Magie der Kindheit geblieben? Wo ist die Magie der Kindheit geblieben? Kinder wachsen so schnell auf. Mit 4 Jahren haben sie alle Fragen der Welt. Mit 17 haben sie alle Antworten. Und wir leben ja im Zeitalter von Fernsehen und Internet. Und man kann davon ausgehen, man hat alles schon gesehen. Man hat alles schon gehört und man fragt sich, was ist noch nötig, um irgendjemand zu überraschen? Was ist passiert mit der Magie der Kindheit? Was passiert, wenn ein 12,7 mm Maschinengewehrprojektil dich trifft? Das ist Allgemeinwissen unter den Jugendlichen heutzutage. Da wird dein Arm abgerissen, dein Bein gleich abgerissen. Das weiß heute jeder. Sie wissen alles, aber haben nichts erlebt. Was ist mit der Magie der Kindheit passiert? Unsere Kinder werden aufgeklärte, superkluge Erwachsene, bevor sie überhaupt aus der Pubertät heraus sind. Aber preis dem Herrn, mit Jesus dürfen und können wir wieder zu Kindern werden. Wir dürfen wieder anfangen zu staunen. Mit dem Herrn kannst du immer wieder staunen. Wenn du es verlernt hast, dann ist diese Botschaft für dich. Wenn du dich an alles gewöhnt hast, ist diese Botschaft für dich. Wenn du darüber hinausgekommen bist, dass du keine Wunder mehr mit dem Herrn erlebst, dann ist diese Botschaft für dich. Hast du verlernt, dich zu wundern? Das ist die Frage, die auch in diesem Text drin steht, die ich dir nicht beantworten kann, die du dir selber beantworten musst. Hast du aufgehört, dich zu wundern? Wir werden oft mit dem Konzept von kindlichem Glauben konfrontiert, das hört man sehr oft. Wir sollen einen kindlichen Glauben haben, man hört Predigten darüber. Aber man hört vielleicht nicht so viele Predigten darüber, dass wir kindlich werden sollen, wie Jesus hier sagt. Darüber hört man nicht so sehr viel Predigten. Einen kindlichen Glauben kannst du nur haben, wenn du wie ein Kind geworden bist. In Südafrika, da haben wir ein biblisches Konzept, das manchmal etwas überbeansprucht wird, das Konzept von Säen und Ernten, besonders im Hinblick auf das Opfer. Und es ist ein biblisches Prinzip. Säen und ernten. Aber dann stell dir mal vor, eine Kindergartentante sagt zu ihren Kindergartenkindern, heute machen wir mal was anderes, das Wetter ist schön, wir gehen heute alle in den Garten. Dann gibt sie jedem einen Tomatensamen in die Hand und sagt so, jetzt wollen wir Tomatensamen einpflanzen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Kinder auf die Uhr schauen und sagen, okay, ich pflanze das jetzt an. In 3 Monaten werde ich 20 Tomaten ernten. Das hat sich gelohnt. Ich glaube nicht. Die Kinder sind begeistert. Weißt du warum? Warum? Weil sie die Hände dreckig kriegen können. Weil sie endlich mal im Matsch wühlen können, oder? Und so ist es, so sollen wir dem Herrn dienen, so sollen wir geben, so sollen wir Missionsarbeit tun, so sollen wir evangelisieren. Unsere Hände einfach mal schmutzig bekommen, das macht so viel Spaß. In Matthäus 11, da hören wir eine andere Note über die kindischen Christen. Da spricht Jesus über seine Generation und er sagt, diese Generation, das ist wie Kinder auf dem Marktplatz, die spielen. Und die einen Kinder rufen die anderen und sagen, wir haben Hochzeitlieder aufgespielt, ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben ein Begräbnismarsch gespielt und ihr wolltet nicht traurig sein. Für die einen ist Johannes der Täufer von Dämonen besessen, für die anderen ist Jesus ein Fresser und Säufer. Man konnte es ihnen nicht recht machen. Und das ist es, wenn es passiert, wenn wir kindisch werden. Wenn der Pastor über den Zorn Gottes predigt, dann ist er zu ernst. Wenn er über die Liebe Gottes spricht, ist er zu sentimental. Wenn er zu laut spricht, ist er ohrenbetäubend. Wenn er zu leise spricht, ist er langweilig. Wenn er vor dem Pult die ganze Zeit steht, ist er eine Statue. Wenn er sich bewegt, ist er auf Sensationen aus. Ich denke, dass wir manchmal sehr viel Kindisches haben, was wir ablegen müssen, um wieder kindlich zu werden. Jemand hat einmal gesagt, das Erste, was du in einer Erweckung verlierst, ist dein Gesicht. Kinder haben kein Gesicht. Kinder haben nichts zu verlieren, kein Ansehen zu verlieren. Sie haben keins. Ich bin ja Zeitzeuge. Ich habe manch Kindisches gesehen, auch im Reich Gottes. Manchmal bei Pastorenkonferenzen. Da ist einer wichtiger als der andere. Da geht es wirklich darum, wer ist der Größte im Reich Gottes. Und man meldet sich, auch wenn man nichts zu sagen hat. In Südafrika haben wir große Poster manchmal hängen mit, also Hochglanz, Miracle-Konferenz. Die Wunder sind schon garantiert vorher. Und Apostel so und so mit Bischof so und so laden ein zur Wunderkonferenz. Und ich frage mich manchmal, wer wird endlich mal dahin gehen und diesen Leuten sagen, wie kindisch sie sind. Gott tut Wunder. Aber manchmal nehmen wir uns wirklich zu ernst. Wir nehmen uns selber zu ernst und stehlen dem Herrn die Ehre. Jesus möchte, dass wir nicht kindisch sind. Er will, dass wir kindlich werden. Dass wir kindlich werden. Manchmal spielen wir Gemeinde. Manchmal spielen wir Erweckung. Da ist viel Lärm, da ist viel Action. Aber tatsächlich, Erweckung ist nicht definiert durch Lärm, nicht einmal durch Menschenmassen, auch nicht durch Zeichen und Wunder. Es gibt Berichte von Erweckungen, wo keine nennenswerte Wunder passiert sind, aber sie waren tiefgreifend und erschütternd und haben ganze Länder verändert. Und dass wir das nicht fassen können, bedeutet, dass wir nicht mehr wissen, was Erweckung bedeutet. Ich habe sehr viel Kindisches gesehen. Ich bin mal nach vorne gegangen, für mich beten lassen und Menschen haben mich umgeworfen, haben ihren Fuß hinter meinen Fuß gestellt, damit ich umfalle, damit ich im Geist ruhe. Ja, ihr kennt das alles, ich brauche ja jetzt nicht in die Details gehen. Aber es gibt schon viel Kindisches im Reich Gottes und ich denke, es liegt daran, dass wir aufgehört haben, kindlich zu sein. Da ist ein großes Rufen nach Wundern. Vielleicht meint ihr, das ist ein Zeichen für eine kommende Erweckung, aber ich glaube, die Menschen oder die Christen rufen nach Wundern, weil sie aufgehört haben, sich zu wundern. Sie haben aufgehört, zu staunen, Tag für Tag mit dem Herrn zu leben, Wunder im tagtäglichen Alltag zu erleben. Da steht vielleicht nicht jeden Tag einer aus dem Rollstuhl auf, muss auch nicht sein. Aber wenn du begeistert bist mit dem Herrn, und da denke ich oft gerne an meine Zeit als Neubekehrter zurück. Da haben wir gebetet. Wir waren im Gefängnis, um dort Zeugnis für Jesus zu geben. Und es war bedeckt, noch schlimmer als heute. Und wir haben gebetet und der Himmel ist aufgerissen. Heute würden wir sagen, es war Zufall. Ich glaube, es war ein Wunder. Der Herr tut Wunder, wenn wir es nur sehen wollen, wenn wir uns darauf einlassen wollen, wenn wir tagtäglich damit leben wollen. Kinder haben kein Gesicht zu verlieren. Das Erste, was du in einer Erweckung verlierst, ist dein Gesicht. Vielleicht hast du es verlernt, dich zu wundern. Usa im Alten Testament. Er war dabei, die Bundeslade nach Jerusalem zu überführen. Und er wurde vom Herrn getötet, als er versuchte, die Bundeslade festzuhalten. Er hatte sich an die Bundeslade gewöhnt. Die war 20 Jahre lang im Haus seines Vaters Abinadab. Die Bundeslade war zu einem Möbelstück geworden. Das Heilige war in seinen Augen zu etwas Profanem geworden. Man kann sich an die Dinge Gottes gewöhnen, bis man nur noch die Form der Frömmigkeit hat und nicht mehr die Kraft. Dass man die erste Liebe verliert, das Wundern verliert, wo das Salz seinen Geschmack verliert. Da kriegt man dann nicht einen Stempel auf die Stirn, ich bin jetzt ein abgefallener Christ. Ich darf jetzt nach Hause gehen und nicht mehr die Bibel lesen und brauche auch nicht mehr beten und darf Zigaretten rauchen. Dann bin ich ein abgefallener Christ. Du kannst in der Gemeinde im Dienst stehen mit einer Bibel unter dem Arm und deine erste Liebe verloren haben. Samson. Eines Morgens wachte er auf, gefesselt, rasiert. Und er dachte zu sich selber, ich werde mich frei machen wie die anderen Male auch. Aber die Kraft war weg. Und er fand sich wieder gefesselt an eine Tretmühle. Wenn wir die erste Liebe verloren haben, dann fangen wir an, viel zu tun, viele Aktionen zu starten. Ich habe mal einen Film gesehen, Der Flug des Phönix, da geht es um einen Flugzeugabsturz in der Wüste und dann entsteht eine Diskussion unter den Überlebenden, was machen wir, warten wir auf Hilfe oder tun wir was? Und der Captain, der Pilot, der sagt, wir warten. Und dann gibt es so eine Diskussion zwischen dem Piloten und einem, der was machen will und er sagt, man muss den Menschen was geben. Wenn du nichts hast, wenn du ihnen nicht etwas geben kannst, was sie lieben können, dann gib ihnen wenigstens etwas, worauf sie hoffen können. Wenn sie nichts haben, worauf sie hoffen können, dann gib ihnen einfach was zu tun. Vielleicht in so einer Situation ein guter Rat, aber ich glaube, in der Gemeinde ist dann der Tod im Topf. Und vielleicht ist es bei vielen so. Wir haben nichts mehr, sie haben nichts mehr, was sie lieben können, sie haben nichts mehr, worauf sie hoffen, aber wir haben eine Menge zu tun. Und dann hören wir von Burnout. Ich glaube, der Burnout kommt nicht, weil wir nicht belastbar sind, sondern weil wir den Sinn nicht mehr sehen in dem, was wir tun. Unterordnung um der Unterordnung willen, Treue um der Treue willen, Dienst um des Dienstes willen, Gemeinde um der Gemeinde willen. Aber es geht doch um den Herrn. Es geht doch um den Herrn. Hast du deine erste Liebe verloren? Hat das Salz seinen Geschmack verloren? Bist du kindisch geworden? Hast du deine Kindlichkeit verloren? Bist du darüber hinausgekommen, dass es nicht mehr so ist wie damals? Dann ist dieses Wort Jesu für dich, so wie es damals für die 12 Jünger waren, die bereits Wunder mit dem Herrn erlebt haben. Ihnen galt dieses Wort. Ich möchte zum Ende meiner Predigt heute Morgen kommen. Ich bin ja Missionar. Ich glaube auch an den Missionsauftrag. Ich glaube daran, dass die Gemeinde in der Apostelgeschichte sich nicht versammelt hat, um sich zu versammeln. Sie haben sich versammelt, um auszusenden. Das war wie ein Flugzeugträger. Da sind Flugzeuge gestartet und dann sind angeschlagene Flugzeuge wieder zurückgekommen. Die musste man dann ein bisschen reparieren und aufpeppeln, damit sie wieder starten können. Die nächste Mission. So einen Eindruck habe ich von der Gemeinde Jesu in der Apostelgeschichte. Und die Die ersten Missionare oder einige der ersten Missionare in unserem Heimatland hier in Deutschland, das waren irische Wanderprediger, wenn ich mich nicht täusche. Die sind in das dunkle Germanien hineinmarschiert und haben den Deutschen oder den Germanen das Evangelium gepredigt. Unter hohen persönlichen Kosten, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Denn die Germanen waren nicht so freundlich manchmal. Heute auch manchmal nicht so. Aber damals hatten sie ja noch ein Schild und ein Speer und ein Messer. Aber die haben das gemacht. Die waren brennend. Die haben gebrannt. Und die hatten ein besonderes Wort für den Heiligen Geist. Das habe ich gelesen. Und das hat mich gesegnet. Du musst ja die Bibel immer in die eigene Sprache übersetzen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Im Englischen heißt es Holy Ghost. Ich ziehe Holy Spirit vor. Holy Ghost hört sich so ein bisschen gespenstisch an. Obwohl Holy Spirit hört sich ein bisschen wie so ein Haushaltsreiniger an. Aber es ist nicht so einfach. Also bitte, ich möchte keinen Disrespekt oder Respektlosigkeit hier zur Schau tragen. Ich möchte nur erklären, die Schwierigkeit, die biblische Sprache in die Landessprache zu übersetzen. Und die Kelten, diese ersten Missionare, die hatten auch ein Problem, den Heiligen Geist in ihre Sprache zu übersetzen. Und sie kamen dann am Schluss mit dem Wort Gead Glas. Das ist keltisch und bedeutet die Wildgans. Das war das keltische Wort der keltischen Kirche für den Heiligen Geist, die Wildgans. Hört sich auch ein bisschen respektlos an. Aber es zeigt ein bisschen von der Gefährlichkeit und der Unvorhersehbarkeit des Heiligen Geistes. Eine Wildgans kannst du nicht einfangen. Eine Wildgans kannst du nicht zähmen. Die kannst du nicht kontrollieren. Nur ein Kind würde einer Wildgans nachjagen und sich wiederfinden auf Wegen, die es nicht kannte und an Orten, die sie nicht für möglich gehalten hätte. Wir würden vielleicht nach der Schrotflinte fragen, um die Wildgans vom Himmel herunterzuholen. Und vielleicht haben wir der Wildgans die Flügel ein bisschen gestutzt. Wir wissen genau, wie der Heilige Geist wirkt. Aber Jesus sagt hier, oder er will uns ermutigen, wieder zu werden wie Kinder, uns auf dieses geistliche Abenteuer einzulassen. Du kannst nicht auf die Schwingen des Heiligen Geistes klettern und sagen, ich will nur hierhin, ich will nur dahin. Ich höre oft in Deutschland, dass Leute sagen, weil ich Missionar bin, ich habe eine Vision für Deutschland. Was sie wirklich meinen ist, ich kann mir unter einem anderen Land nichts vorstellen. Ich kann mir unter einem anderen Land nichts vorstellen. Hier ist es doch so bequem. Jetzt hat Gott uns auch noch die ganzen Fremden hierher geführt. Die können wir gemütlich jetzt hier evangelisieren. Aber der Missionsauftrag ist immer noch da. Geht hin in alle Welt, bis an die Grenzen der Erde. Das ist die einzige Grenze, die der Heilige Geist gelten lässt. Wir haben manchmal so Deutschlandkarten und sowas. Das gibt's beim Heiligen Geist nicht. Der sieht die ganze Welt. Der sieht die ganze Welt. Wo auch immer der Herr dich hinführt. Wenn du kindlich bist, dann wirst du beten, Herr, hier bin ich, sende mich. Wo immer hin du willst. Ein Kind macht keine Pläne. Es lässt sich auf das Abenteuer ein. Als Noah die Arche baute, da hat er sich wahrscheinlich verrückt gefühlt. Könnt ihr euch vorstellen. Aber er war kindlich genug, es zu tun. Als David vor Goliath stand, da hat er sich verrückt gefühlt. Als das Volk Israel 7-mal um Jericho herummarschierte, da haben sie sich verrückt gefühlt, aber sie waren kindlich genug. Als die Weisen einem Stern folgten, haben sich ziemlich blöd vorgekommen. Nicht sehr weise. Aber sie waren kindlich genug. Als Petrus das Boot verließ, da ist er sich verrückt vorgekommen. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Noah überlebte die Flut, David besiegte Goliath. Jericho wurde eingenommen. Die Weisen fanden den Retter. Petrus ging auf dem Wasser. Jesus ist auferstanden. Und wenn du nicht verrückt aussehen willst, dann bist du verrückt. Und wenn du nicht kindlich sein willst, dann bist du kindisch. Und damit möchte ich heute Abend abschließen. Ich möchte zum Ende beten und dann an Pastor Erike übergeben. Aber ich denke, diese Botschaft verlangt nach einer Antwort. Vielleicht hast du deine erste Liebe verloren. Das Brennen, das Wundern, das Staunen. Jesus ist hier. Er hat sich nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist hier. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, für diese wunderbare Gemeinde, die du gepflanzt hast, die du bewässert hast, die du gedeihen hast lassen. Danke für all die guten Dinge, die hier passieren, für die evangelistischen Anstrengungen, für die Früchte, die da herausgekommen sind. Danke, Jesus. Aber Herr, da sind Einzelne vielleicht in der Gemeinde, die kommen aus Treue, die kommen aus Routine, die kommen, ja, weil sie sich dazu überwinden, aber sie haben dieses Brennen verloren, sie haben diese Kindlichkeit verloren. Und sie brauchen eine Erneuerung. Sie brauchen eine Begegnung mit dir, Herr Jesus. Und ich bitte dich, wenn wir heute Morgen hier für Menschen beten sollten, dass du antwortest mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Dass du antworten wirst, wie nur du antworten kannst. Und die Herzen berührst. Und Neuanfänge schenkst. Und Buße gewährst. Umkehr gewährst, Herr Jesus. Wir bitten dich darum, in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen.
Halleluja, danke Bodo für deine Botschaft, die ihr das Infoblatt euch heute Morgen mitgenommen habt. Ihr wisst, das ist unser Monatsspruch, nicht wahr? Da steht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr keinesfalls in das Himmelreich eingehen. Das ist unser Monatsspruch. Das ist der Monatsspruch, den ich in mein Herz bekam, wäre mein Thema nächste Woche gewesen. Vielleicht meine Fortsetzung. Ja, nein, das ist alles so cool, super. Was du dabei merkst, dass Gott nicht einfach irgendwas erzählt, sondern dass Gott tatsächlich sagt, du musst hier eine Entscheidung treffen. Und ich lade dich ganz bewusst ein, nach vorne zu kommen auch. Während wir auch weiter Gott anbeten und die Musik da ist, aber dass du nach vorne kommst und sagst, Herr, ich will einfach wieder wie ein Kind werden. Du sagst, wenn ich nicht werde wie ein Kind, werde ich nicht in das Reich Gottes eingehen. Und ich will auch mein Kindisches ablegen. Kindisches. Ich will, und wie sagt Reinhard Bonke mit dem Burnout, er sagt, du bist nicht ausgebrannt, du bist ausgekühlt. Ja, und vielleicht ist es genau das, du brauchst wieder das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Leben. Du brauchst wieder diese kindliche Beziehung zu Jesus. Du erinnerst dich vielleicht an Situationen, wo du bist zu Jesus gekommen und es war für dich klar, alles ist möglich, weil mein Jesus da ist. Aber irgendwann ist das so vielleicht in deinem gläubig Erwachsenwerden verloren gegangen. Wie auch immer, du hast die ganze Botschaft gehört und du sagst, ich will heute eine Kurskorrektur vornehmen, ganz bewusst eine Kurskorrektur vornehmen. Und da lade ich dich ein, dass du kommst. Komm direkt nach vorne. Und ich denke, auch Bodo wird sicherlich mit euch beten oder auch Katja vielleicht euch einfach anleiten, sagen, Herr, ich muss umkehren. Wie auch immer, schauen wir, aber komm, schieb es nicht hinaus.